Dieser Podcast wird präsentiert von X-Bionic, offizieller Ausrüster von Swiss-Ski und Sportteig-Hersteller für Wintersport, Trailrunning und Cycling.
NZZ Akzent. Wo freiwillig kaum jemand hingeht, warst du unterwegs, Katharina, nämlich im Donbass, im Osten der Ukraine, unweit von der Front. Unterwegs im Auto und dein ständiger Begleiter, dieses Piepsgeräusch.
Genau, weil wir sind in der Nähe von der Front, also um genau zu sein, etwa 15 bis 20 Kilometer. Und dort bewegt man sich, wenn man kann, mit einer sogenannten Chuika. Das ist ein Gerät, sieht ein bisschen aus wie ein Funkgerät, hat einen Bildschirm dran. Und dieser Apparat fängt die Frequenz von anfliegenden Drohnen ein. Und in diesem Moment sagt der Beifahrer, der auf diesen Bildschirm schaut, dass wir im Visier einer Drohne sind. Der Fahrer hält an und hat uns angewiesen, sofort das Fahrzeug zu verlassen und uns zu verteilen und unter Büschen zu verstecken. Wir haben dann dort ausgeharrt und der Fahrer hat sich dann in Position gebracht, hat sein Gewehr geladen und in den Himmel geschaut. Und danach dann aber gesagt, wir könnten wieder einsteigen und wir haben die Fahrt fortgesetzt. Und ab da war für mich so klar, dass auch weit ab von der Frontlinie diese Kleinstdrohnen, genannt FPV-Drohnen, dass die gefährlich sind.
Die Sicherheitslage im ukrainischen Kriegsgebiet ist deutlich prekärer geworden und das nicht nur in unmittelbarer Frontnähe, nämlich wegen den Drohnen. Reporterin Katharina Bracher ist in den Donbass gereist, um sich von der Lage ein Bild zu machen. Ich bin Nadine Landert. Katharina, wie bist du denn in den Donbass gekommen?
Ich bin mit dem Nachtzug von Kiew gefahren. Also ich bin auch nach Kiew mit dem Zug, weil es ja keinen Flugverkehr mehr gibt über der Ukraine. Ich bin in diesem alten Nachtzug in einem Zweierabteil gewesen und habe dort den Raum mit Omar geteilt. Und Omar ist ein Soldat, der ist mir aufgefallen, weil er mit sehr viel Gepäck eingestiegen ist, also vor allem zwei Gewehren und einer Pistole und einem großen Rucksack. Und er ist so dieser ziemlich großgewachsene, schrankförmige Mann. Der hat dann ganz liebevoll gesagt, dass ich ihn gefragt habe, was hast du für Gewehre bei dir? Hat er gesagt, das hier ist mein Sturmgewehr und das andere ist meine Schrotflinte.
Eine Schrotflinte, also er zieht mit einer Schrotflinte in den Krieg.
Ja, genau. Also es ist das Jagdgewehr seines Vaters und er nannte es liebevoll, das ist mein Antidrohnengerät. Mhm. Und er hat dann auch gesagt, ich treffe eigentlich immer.
Und er ist also Soldat der ukrainischen Armee?
Genau. Er war in einer Anti-Panzer-Einheit und wurde dann zum Drohnenpilot ausgebildet. Er ist aus Bucha. Er sagt auch, ich bin Zivilist. Das heißt, er hat noch ein zweites privates Leben und verdient sonst noch Geld. Er ist zurück an die Front gereist an diesem Montagabend und hat mit mir dieses Abteil geteilt.
Und wohin bist du denn genau mit Omar gefahren im Zug?
Also der Zug, hieß es, fahre bis Slawiansk. Und Oma hat mir dann aber gleich schon gesagt, dass ich in Kiew eingestiegen bin. Der Zug fährt nicht bis dorthin, weil es zu gefährlich ist. Er stoppt etwa 30 Kilometer vor Slawiansk. Und hat mir dann spontan angeboten, ich könne einfach mitfahren. Es hole ihn ein Kollege von seiner Einheit ab und sie müssen nach Kramatorsk, das ist südlich von Slawiansk, aber sie könnten mich dort abladen.
Und da steigst du dann einfach so ohne Vorbehalt bei diesen zwei Herren Soldaten ins Auto?
Ich habe mich vorher bei meiner Fixerin in Kiew versichert, ob sie das auch so machen würde. Und die hatte tatsächlich, sie fand kein Problem. Sie hat noch kurz mit ihm gesprochen und da habe ich mich eigentlich sicher gefühlt.
Ihr seid dann da im Auto unterwegs. Wie war denn die Stimmung? Also wenn die zwei Männer, die fahren Richtung Front und nehmen dich da mit, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es war eher gehetzt. Also der Kollege ist sehr, sehr schnell gefahren. Also ich habe ihn zwischendurch auch Michael Schumacher genannt, fand er sehr lustig. Das sind so Straßen nicht asphaltiert an diesem Ort. Bis wir dann auf die große Straße gekommen sind, war das eine ziemlich holprige Angelegenheit. Wir sind dann auf die Straße gekommen, wo es Schutznetze überall gibt, über der Straße und die beiden Männer haben eigentlich immer in den Himmel geschaut und haben ja auch erklärt, die Spuren vom Feind, die sind tatsächlich sichtbar am Himmel als Kondensstreifen von Gefechtshandlungen mehrere Dutzende Kilometer entfernt.
Und diese Schutznetze, also die sollen dazu dienen, die Drohnen abzufangen?
Genau, es ist so, dass die immer weiter verlängert werden, weil dieses Drohnenproblem, also es gibt ja Drohnen unterschiedlicher Größe und diese Kleinstdrohnen, die fliegen sehr tief und diese Netze sind eigentlich dazu da, um die abzuhalten. Es gibt auch Autos, die mit Netzen oder Stacheln ausgerüstet sind, das sind Autos der Armee, um sich vor diesen Drohnen zu schützen. Und Russland, das weiß man aus Schätzungen, setzen täglich über 1000 von solchen kleinen Drohnen ein und die werden mit Hilfe einer Kamera bedient. Also der Pilot hat da die Sicht, als wäre er mit der Drohne unterwegs und die greifen damit nicht nur die ukrainische Armee an, sondern eben auch Hilfswerkskonvois und die Zivilbevölkerung, die unterwegs ist. Mhm. Zudem wird diese Reichweite immer besser der Drohnen, je nachdem bis zu 20 Kilometer, wo sich diese Drohnen bewegen. Das heißt, diese Front wird Kilometer breit.
Wie war denn das jetzt für dich, Katharina? Also du hast selbst gesagt, auch die Zivilbevölkerung wird angegriffen. Wir haben auch schon gehört, dass Journalisten durch Drohnenangriffe verletzt oder gar getötet wurden. Wie war das für dich als Journalistin, da unterwegs zu sein mit dieser ständigen Bedrohung aus der Luft?
Also man muss einerseits sich bewusst sein, dass man immer seinen Standort unterdrückt, also die Geolocation nicht freigibt. Ich bin sehr angewiesen auf den Rat von meinem Fixer oder auch vom Fotografen, der sehr viel Erfahrung in Kriegsgebieten hat. Außerdem ist man immer unterwegs mit Schutzausrüstung, das ist auch sehr wichtig. Und andererseits hat man auch für den Notfall Ausrüstung zur Versorgung von Verwundeten dabei.
Wir sind gleich zurück.
Es geht nicht um ein Produkt, es geht um das Gefühl. X-Bionic. Feel Supernatural. Entdecke jetzt kuratierte Angebote auf Premium-Wintersportgear wie unsere Baselayer Energy Accumulator, Heatloop oder Mighty Woo unter x-bionic.com/nzz.
Die Männer haben dich dann also nach Slowjansk gebracht. Wie muss ich mir jetzt diesen Ort vorstellen, unweit von der Front? Leben da noch Menschen?
Ja, da leben noch sehr viele Menschen. Es leben wieder viel mehr Menschen, also sind auch einige zurückgekehrt. Es ist irgendwie auch so ein bisschen Garnisonsstadt, weil es hat sehr, sehr viel Militär. Das ist das Erste, was man sieht. Die Geschäfte sind offen, die Märkte sind offen. Es hat viele zum Beispiel Militärshops, wo sich die Soldaten einkleiden. Ich habe da zum Beispiel einen kalifornischen Soldaten, also einen Söldner getroffen. Also es hat auch internationale Kämpfer dort. Die Stimmung bei der Lokalbevölkerung ist sehr gedrückt. Viele misstrauen auch etwas der Armee.
Wieso?
Dieses Misstrauen ist halt vor allem damit verbunden, dass man nicht weiß, ob man nicht gerade eben die russische Aggression aus sich zieht, weil hier so viele Soldaten sind. Mhm. Und andererseits gibt es auch Leute, die tatsächlich, vor allem Ältere, denken, dass wenn die Russen kommen, dass es vielleicht dann Frieden gibt.
Mhm, okay. Und du hast gesagt, dass die Menschen aber gar zurückgekehrt sind. Wie kommt das denn?
Slowjansk ist eigentlich schon seit 2014 immer wieder im Visier der Russen. 2022 hatten so viele Menschen den Ort verlassen nach starken Angriffen der Russen, dass es zur Geisterstadt wurde. Dann kamen die teilweise wieder zurück, auch aufgrund von mangelnden Perspektiven, weil sie in den Westen der Ukraine zum Beispiel sich nicht integrieren konnten, keine Arbeit fanden. Deswegen gibt es dort auch Kinder, auch wenn es die Schulen nicht offen haben. Und man kann eigentlich vom Straßenbild her sagen, dass es auch 30 Kilometer von der Front immer noch sehr viel Leben in dieser Stadt hat.
Aber wissen Sie das mit der Stromversorgung, mit dem Wasser? Also funktioniert das?
Das funktioniert, aber immer wieder mit Ausfällen, wie in anderen Städten der Ukraine auch. Man sieht auch viele Leute Holz schlagen, Holz sammeln, weil man eben genau sich davor fürchtet, dass diese Stromausfälle im Winter wieder heftiger werden und man zu frieren beginnt.
Du hast angesprochen, einige auch ältere Menschen harren gar aus und hoffen, dass die Russen kommen in der Hoffnung, der Krieg sei dann vielleicht vorbei. Wie sieht denn das aus? Also wie hat sich der Krieg entwickelt in der Region der Front?
Also man kann sagen, es gibt dort nicht die Blitzgewinne, wie es am Anfang nach der Invasion 22 gegeben hat, der Russen, sondern eher die Russen stoßen langsam vor. Man sieht aber immer wieder Gewinne, vor allem an strategisch wichtigen Orten. Es ist einfach so die Angst da, dass immer mehr auch dann fällt, wie zum Beispiel Pokrovsk oder jetzt eben Slawiansk.
Und wie gehen die Menschen denn damit um, dass sie ja auch ständig bedroht sind durch diese Drohnen, auch wenn sie nicht unmittelbar an der Frontlinie sind, diese Gefahr vom Himmel ständig präsent ist?
Also erstens gibt es eine Ausgangssperre, daran halten sich die Leute tatsächlich. Sie gehen wirklich seltener raus und versuchen sich da auch nicht zu weit zu entfernen von der Stadt, wenn sie es nicht müssen. Es ist aber trotzdem immer präsent, diese Gefahr. Etwa in der Nacht hört man auch die ganz großen, diese Shahed-Drohnen über die Köpfe fliegen. Also die russische Bedrohung ist eigentlich immer da. Man ist immer in Alarmstimmung. Ich bin zum Beispiel geweckt worden von meinem Fotografen in einer Nacht wegen einer Drohne. Er wollte mir zeigen, wie das klingt. Man weiß dann einfach, dass diese Shahed, die einiges mehr Zerstörungskraft hat als so eine vorher beschriebene kleine Drohne, dass die über dem Kopf ein Ziel sucht, irgendwo im Donbass, ein Elektrizitätswerk vielleicht oder eine militärische Stellung. Und man weiß nie, wann die vielleicht auf das eigene Haus zielt.
Und das ist ja dann auch für die Menschen, die dort leben, eben eigentlich eine ständige Angst, die da ist.
Ja. Und deswegen sind die meisten Menschen auch sehr müde und geschwächt, wenn man mit ihnen spricht, ist dieser Widerstandsgeist, der sicher in den ersten ein, zwei Jahren da war von den Ukrainern, der ist sicher dort nicht spürbar. Man merkt ihn im Umgang mit Soldaten sehr. Ich habe zum Beispiel einen Kommandanten der Scharfschütze-Einheit getroffen, Sascha.
So.
Great, okay.
Seine Aufgabe ist vor allem die Koordination von Einsätzen an der Front. Er bringt seine Leute im Auto an die Front. Und Sascha hat mich zu einer Schießübung mitgenommen. Und bei diesen Schießübungen kommen eben diese Schrotflinten zum Einsatz, mit denen sie kleinere Drohnen abschießen können im Notfall. Und sie werfen da Flaschen in die Luft, um eben dieses Ziel zu üben, dieses sich bewegende Ziel zu üben.
Du hast uns da auch ein Video mitgebracht und man sieht, also die Soldaten sind da ziemlich treffsicher.
Ja, die sind ziemlich treffsicher, weil Sascha sagt, jeder muss das trainieren. Er findet auch Zivilisten müssen das trainieren.
Then have training every day from early age. All Ukrainians must start training.
Er ist super positiv, es ist ein großer Gegensatz zu vielen ganz normalen Menschen, die ich da auf der Straße getroffen habe, hat er wirklich schon das Kriegsende irgendwie im Kopf und hat schon Pläne geschmiedet für danach.
Was glaubst du, wieso ist er so optimistisch?
Ist vielleicht Zweckoptimismus, das weiß ich nicht, aber er sieht halt wirklich täglich seine eigenen Erfolge. Er hat mir auch davon erzählt, wie er schon zweimal einer russischen Drohne einem Anschlag entkommen ist mit seinem Leben. Und er ist überzeugt, dass sie diese Herausforderung eigentlich bewältigen können.
Bist du auch so optimistisch, Katharina, oder mit welchem Gefühl bist du zurückgereist?
Ich bin mit dem Gefühl zurückgereist, dass es eigentlich immer gefährlicher wird, sicher für die Berichterstattung, aber auch für die Menschen, die sich dort ganz normal bewegen müssen und leben. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass mir die Menschen, die ich getroffen habe, auch immer wieder gedankt haben, dass ich gekommen bin und berichte. Man sieht, dass immer mehr Straße überzogen wird mit diesen Netzen. Das gibt eher ein bedrohliches Gefühl und das Gefühl, dass man nicht wirklich systematisch etwas zur Abwehr gegen diese russischen Drohnen tun kann. Und das hinterlässt bei mir jetzt eher ein negatives Gefühl und auch das Gefühl, dass ohne größere Hilfe von außen, sprich von Europa, dass sich da nichts bewegen wird.
Danke, Katharina, dass du diese Reise auf dich genommen hast und aus der Region berichtest.
Bitte.
Katharinas Artikel und weitere Reportagen aus dem Donbass verlinken wir euch in den Shownotes. Und das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.